So, guten Morgen. Schön, wieder hier zu sein. Ich weiß gar nicht, wer uns noch kennt. Ich freue mich, mit meiner Frau hier zu sein. Wir waren ja kurz nach dem Krieg. Von 86 bis 90 haben wir hier in Heilbronn gewohnt und waren in der Zeit Teil der Gemeinde. Haben uns auch beide hier in Heilbronn taufen lassen. Ja, und von daher wundert uns eigentlich immer wieder, dass, obwohl es jetzt eigentlich ja, 32 Jahre her ist, dass wir nach Kirchert gezogen sind und von daher dann auch nicht mehr hier sind, ist trotzdem noch ein bisschen wie nach Hause kommen. Das ist schön, vor allem wenn man dann alte Freunde sieht und Leute, die man kennt, ist immer schön. Und ich freue mich, hier zu sein. Man hat auch die ganze Zeit doch immer wieder ein bisschen immer noch den Kontakt gehalten. Ja, und mir ist der Vorname entfallen vom Hashani. Der Matthias Hashani, der hat uns ja, als wir in Kirchert gestartet sind, wir waren damals in Gemmingen in der Gemeinde, haben dann in Kirchert gestartet, weil es in Gemmingen voll wurde. Und dann ist der Matthias dann sehr unterstützt, hat auch, indem er zum Predigen kam. Ja, und es war immer sehr schön. Von daher ist eine besondere Verbundenheit nach Heilbronn da. Ich habe heute ein Thema und das heißt Gott zuerst. Du darfst mit der ersten Folie, genau. Ja. Und das ist ein Thema, dem verschiedene Aussagen Jesu zugrunde liegen oder der Bibel zugrunde liegen. Ja, zum Beispiel eine Aussage aus Matthäus 22, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Und dann fügt Jesus noch an, das ist das wichtigste und erste Gebot. Oder eine andere Aussage Jesu, die aus seiner Bergpredigt überliefert ist. Ja, trachtet zuallererst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und Paulus greift das auch auf, ja, wenn er in Römer 12 zum Beispiel sagt, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, und die Schwestern genauso, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Gott zuerst. Das ist ein Thema, das wir gerne besingen in unserem Lobpreis, ja, in unseren Liedern, den wir Gott anbeten und ihm den ersten Platz in unserem Leben einräumen. Und es ist gut, das zu besingen. Und das Prinzip der Erstlingsfrucht, es kann uns dabei helfen, dass unsere Hingabe nicht nur aus Worten besteht, sondern wir das auch in unserem Leben umsetzen. Und in der Bibel gibt es dieses Prinzip der Erstlingsfrucht. Ich weiß nicht, wer das schon gehört hat. Man liest es, ja, kann es aber auch schnell überlesen. Und bei der Erstlingsfrucht, Grundlage dazu ist ein Gebot Gottes, das uns in 2. Mose 13 überliefert wird. Ja, es hat damals das Volk betroffen, also geht es gar nicht an uns Christen heute, sondern quasi damals ans Volk Israel gerichtet, ja, als Gebot. Ja, aber was dahinter steckt, ja, ist für uns genauso gültig und das möchte ich uns gerne ein bisschen weitergeben. Und was diesem Prinzip der Erstlingsfrucht zugrunde liegt, ist eben dieses Gebot Gottes, wenn er schreibt, wenn der Herr euch in das Land der Kanaaniter bringt, wie er es euch und euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat und es euch gibt, dann sollt ihr dem Herrn eure erstgeborenen Söhne weihen. Jedes erstgeborene männliche Tier sollt ihr außerdem dem Herrn opfern. Jeden erstgeborenen männlichen Esel sollt ihr mit einem Lamm loskaufen. Wenn ihr ihn jedoch nicht loskaufen wollt, müsst ihr ihm das Genick brechen. Eure erstgeborenen Söhne dagegen müsst ihr loskaufen. Also war ein Segen, dass man denen nicht das Genick brechen muss. In diesem Bibeltext ist die Rede davon, dass alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, die Erstgeburt, das, was zuerst zur Welt kommt, dem Herrn gehört. Und im Kontext der Geschichte geht es darum, dass die Israeliten ihren Kindern Antwort geben können, ja, wenn diese fragen, was das denn alles soll. Warum führen wir nach Jahrhunderten diese Tradition, ja, dass alles Erstgeborene, alles Äste, ja, Gott gehört, noch fort? Ja, und dann sagt Gott, antwortet dann, damals hat uns Gott aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei geführt. Und deshalb geben wir ihm die Erstlingsfrucht. Und dann geht es weiter, darum opfern wir jetzt alle erstgeborenen männlichen Tiere dem Herrn und die erstgeborenen Söhne, die kaufen wir los. Ja, und da verpflichtet sich jemand, der sagt, Gott, alles Erstgeborene gehört dir und den Rest löse ich aus. Wir kennen das von Abraham. Ja, Abraham hatte eine Verheißung von Gott bekommen, dass er Nachkommen haben wird, so viele wie Sterne am Himmel sind. Und er hat die Verheißung bekommen, als er noch im Alter war, Kinder zu bekommen zusammen mit seiner Frau, und hat sich nichts getan, bis die biologische Uhr abgelaufen war. Und als es menschlich unmöglich war, Kinder zu bekommen, hat Gott ihm noch einen Sohn geschenkt, den Isaak. Und also das Wunder ist passiert, ja, und dann fordert Gott aber Abraham heraus, opfere diesen deinen Sohn Isaak. Bring ihn auf den Berg, bring ihn dorthin und opfere ihn. Das war der erste Sohn, er war keine 30 mehr, wo man sagt, gut, dann machen wir eben noch neue Söhne. Ja, der erste war schon ein Riesenwunder. Und da kommt dieses Erstgeburtenspiel, ja, er hatte noch nicht diese Vielzahl an Nachkommen, die ihm verheißen waren. Ja. Und wenn man dann viele Kinder hat, dann ist vielleicht auch mal einer dabei, den man gerne abgibt. Das war bei ihm nicht so. Dieser Erste, der unter langem Warten gekommen ist, den sollte er opfern. Ja, und das ist eben diese Ästlingsfrucht, Äste, ohne zu wissen, was danach kommt. Einfach auf die Verheißung Gottes hin. Dann passiert auf diesem Berg, dass Abraham seinen Sohn nicht opfern muss, sondern ihn auslösen darf, indem er einen Widder opfert, der sich da im Gebüsch verfangen hatte. Und wenn du zu Gottes Zeiten oder zu Zeiten des Alten Testaments gehorsam sein wolltest, diesem Gebot, dann gab es nur zwei Möglichkeiten, entweder opfern oder eben auslösen, indem du was anstelle opferst. Ja, eine andere Möglichkeit gab es nicht. Und auslösen war eben freikaufen, etwas anderes stattdessen zu opfern. Und wenn wir dieses Prinzip verstehen, dann hilft es, also mir hilft es auf jeden Fall, ja, Gott an die erste Stelle in meinem Leben zu setzen. Und wie gesagt, hier geht es um Erstgeburt, gesprochen haben wir von Ästlingsfrucht, und dieses Prinzip wird auf alle andere Bereiche auch noch ausgeweitet. In Sprüche 3, Vers 9 und Vers 10 heißt es, ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Ästlingen all deines Einkommens. Ja, da geht es nicht mehr nur um die Nachkommen, sondern um das gesamte Einkommen. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Da wird das Prinzip dieses Ästen, des Ästlings, ja, ausgeweitet auf all unser Einkommen. Damals waren es hauptsächlich Erträge des Ackers und Erträge des Viehs, ja, also der Bauern. Ja, heute haben wir noch vielseitigere Erträge, ja, vor allem auch monetäre Erträge. Und Gott sagt, du wirst gesegnet sein, wenn du dich an dieses Prinzip hältst und mich damit ehrst. Und als Bauer weißt du noch, und das unterscheidet sich vielleicht auch ein bisschen von unseren monetären Einkünften, ja, wir haben unseren Monatslohn, da wissen wir immer am ersten oder am letzten des Monats, kommt Betrag X aufs Konto. Als Landwirt, ja, hast du zwar Erfahrungswerte, aber du weißt nicht, wenn du eine Kuh oder ein Schaf oder ein Ziegesäste mal Nachwuchs bekommt, ja, und du opferst das, ob da noch was nachkommt, ja, und wie viel nachkommt. Und Gott nimmt dieses Prinzip sehr ernst. Dazu zwei Geschichten aus dem Alten Testament. Zum einen eine Geschichte, die in Josua 7 beschrieben ist. Es ist die Verheißung zur Einnahme des Landes Kanaan. Ja? Die Israeliten ziehen ins verheißene Land und kommen nach Jericho. Und es ist die erste Stadt im verheißenen Land, die sie einnehmen sollen. Also damit geht's los, die sie erobern sollen. Und mit Gottes Eingreifen fallen die Stadtmauern und die Stadt wird eingenommen. Und Gott sagt dann, alles, was ihr dort in dieser Stadt an Schätzen, an Gold, an Wertgegenständen findet, nehmt das und bringt es in meinen Tempel. Alles aus dieser ersten Stadt gehört mir. Die Schätze aller anderen Städte, die ihr dann danach noch erobern werdet, ja, gehören euch. Macht damit, was ihr wollt, aber das, was ihr aus dieser ersten Stadt, ja, holt, das gehört mir. Auch da ist erste Gott. Und natürlich hatten sie die Verheißung, dass sie das ganze Land einnehmen werden. Ja? Aber es war das Vertrauen auf diese Verheißung notwendig, um das erste wegzugeben. Eine andere Geschichte ist die Geschichte von Kain und Abel. Eine Geschichte, die für mich lange Zeit unverständlich war und für mich nicht ganz leicht einzuordnen war. Und da heißt es, 1. Mose 4, nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Und für mich war das immer irgendwie unverständlich. Ja, und hat auch etwas Ungerechtes. Beide, Kain und Abel, opfern dem Herrn, aber Gott, launisch wie er eben ist, so könnte man meinen, ja, nimmt das eine Opfer an und das eine verschmäht er, das andere nicht. Abel und sein Lammfleisch nimmt er an, Kain und sein Getreide nimmt er nicht an. Ja, warum? Liegt auf der Hand, Gott mag keine Vegetarier. Nein, im Ernst, warum Gott, nimmt Gott das Opfer von Abel und, an und das Opfer von Kain nicht? Und der Text macht den entscheidenden Unterschied deutlich. Abel gab die Ästlinge von seiner Herde, die Ästlingsfrucht. Und bei Kain steht, nach einiger Zeit opferte Kain. Und es ging danach, als hätte Kain erstmal abgewartet, ja, bis die komplette Ernte eingefahren ist, um dann zu sehen und zu entscheiden, wie viel er hat und wie viel er gibt. Mal schauen, was übrig bleibt. Und davon hat er dann nach einiger Zeit etwas gegeben. Es ist die Frage, warum ist Gott dieses Prinzip der Ästlingsfrucht wichtig? Was macht den Unterschied? Und mir sind dabei drei Dinge aufgefallen. Erstens, um die Ästlingsfrucht zu geben, braucht es Glauben. Um zu geben, was übrig bleibt, nicht. Um das Äste zu geben, brauchst du das Vertrauen, dass Gott den Rest segnet. Um zu geben, was übrig bleibt, ja, bleibt was übrig, gebe ich, bleibt nichts übrig, gebe ich nichts, ja, da brauchst du keinen Glauben dazu. Das Äste, um die Ästlingsfrucht zu geben, braucht es Glauben, um zu geben, was übrig bleibt, nicht. Das Zweite ist, der eine gibt auf Verheißung, der andere gibt nach Berechnung. Ja, und auch da wieder kommt raus, fürs Äste brauche ich Glauben. Und auf dem Prinzip der Ästlingsfrucht liegt der Segen Gottes und Gott verheißt uns, wenn wir ihm das Äste geben, wird er den Rest segnen, die restlichen 90%. Und es erfordert den Glauben von unserer Seite, dass Gott diese Zusage wahr macht und dass uns am Ende des Monats nicht fehlt, was wir am Anfang weggegeben haben. Und drittens, der Wert des Zehnten liegt nicht im Betrag, sondern in der Priorität. Ja, denn wenn ich das Prinzip der Ästlingsfrucht umsetze, also Gottes Äste gebe, dann mache ich damit deutlich, Gott, du zuerst. Und ich finde es schon interessant, was da dahinter steckt. Gott selbst hat dieses Prinzip der Ästlingsfrucht selbst gelebt. Ja, er hat seinen Sohn gegeben, Jesus, den Ersten und Einzigen. Und doch während Abraham seinen Sohn auslösen konnte, ist Jesus tatsächlich gestorben. Und Jesus geht da sogar noch einen Schritt weiter. Im Neuen Testament wird uns von einem Moment berichtet, wo Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen sieht. Und dann bringt er diesen einen Satz, Johannes 1, wird es das überliefert. Am folgenden Tag sieht er, also Johannes, Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und die Leute, die damals bei Johannes dabei waren und diesen Satz gehört haben, konnten diesen Satz sofort zuordnen, weil sie das kannten. Ja, wenn du in der damaligen Welt unterwegs warst, ja, und dieses Wissen um diese Ästlingsfrucht im Kopf hattest, ja, dann waren die Sätze von Johannes wie eine Offenbarung. Dann kam dieses alttestamentliche Prinzip von Opfern und oder Auslösen in Jesus zusammen. Denn Jesus war der Erstgeborene Gottes und Gott hat gesagt, ich opfere diesen meinen Sohn. Und Gott hat nicht Jesus ausgelöst, sondern Jesus hat uns damit ausgelöst, damit wir nicht geopfert werden müssen und nicht sterben müssen. Und deshalb bezeichnet ihn Jesus in Johannes als Lamm Gottes und knüpft damit an diese 10. Plage der Ägypter, wo die Erstgeburt getötet werden sollte. Ja, und das aber vermieden werden konnte durch das Opfern eines fehlerlosen Lammes. Und so war Jesus das fehlerlose Lamm Gottes für uns, der uns auslöst. Und das ist das, was bei den damaligen Zuhörern von Johannes angeklungen ist. Sie sehen, wie bei Jesus dieses Ästlingsprinzip zusammenkommt. Und interessant ist, wann Jesus das macht, ja, dass er für uns stirbt. Für dich und für mich, für meine Schuld, für alles, wo wir an unserem Ziel vorbeileben. Macht es am Ende unseres Lebens, ja, wenn wir ihm bewiesen haben, dass wir es wert sind, wenn wir bewiesen haben, dass wir gute Menschen sind, dass wir alles gut auf die Reihe bekommen, ja, dass wir im Leben immer das Motto Gott zuerst umgesetzt haben. Jesus nimmt seine eigenen Prinzipien ernst, ja, und das heißt, Gott weist seine Liebe gegen uns darin, ja, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Bevor wir auf der Welt waren, bevor klar war, wie wir leben werden, ob wir es wert sind, hat Gott seinen Sohn für uns gegeben. Im Vorhinein. Ja? Gott nimmt dieses Prinzip der Erstlingsfrucht ernst. Und er tut das, ja, und vollbringt das, bevor er von uns Gutes sieht. Und weil eben das Prinzip der Erstlingsfrucht mit Glauben zu tun hat, es ein Glaubensprinzip ist, gilt das, obwohl das Gebot als solches uns nicht gilt, ja, gilt das Glaubensprinzip auch heute noch. Und es liegt noch der gleiche Segen drauf. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Gott zuerst, das ist das Thema. Ja, und ich glaube, das hilft uns, das umzusetzen. Und es ist die Frage, wo können wir dieses Prinzip der Erstlingsfrucht heute umsetzen, wo gilt es? Und ich glaube, dieses Prinzip gilt zum einen natürlich nicht zuerst und nicht zuletzt, aber für unsere Finanzen, für unser Einkommen. Und da spielt es keine Rolle, ob ich viel oder ob ich wenig habe. Und das Prinzip der Erstlingsfrucht setzt sich dann um, wenn die Entscheidung, den Zehnten meines Einkommens wegzugeben, steht. Ja? Und das ist gar nicht abhängig davon, ob das am Anfang oder Ende des Monats geschieht, sondern wenn diese Entscheidung steht, ich gebe den Zehnten teil, ja, unabhängig davon, was reinkommt. Und ich nicht abwarte, wie der Monat läuft, ob am Ende des Monats was übrig bleibt. Dann setze ich dieses Prinzip um. Und wenn ich das tue, wenn ich diese Entscheidung fälle und mich daran halte, dann kann ich das nur tun im Vertrauen darauf, ja, dass mir das am Ende nicht fehlen wird. Und die Zusage macht uns Gott, dass uns das am Ende nicht fehlen wird. Ja, und den Zehnten verbindlich wegzugeben, braucht den Glauben an diese Zusage Gottes. Die Alternative ist, zu warten wie Kain und zu schauen, wie es am Ende des Monats aussieht und dann zu gucken, was übrig bleibt. Abel gibt auf Glauben, Kain nach Berechnung. Und das Prinzip gilt genauso auch für meine Zeit. Was mache ich mit meiner Zeit? Paulus fordert uns auf im Korintherbrief: Bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Und das Prinzip der Erstlingsfrucht setze ich um, wenn die Entscheidung, einen Teil meiner Zeit für das Werk des Herrn einzusetzen und zu geben, steht und regelmäßig umgesetzt wird. Und es wird nicht umgesetzt, wenn ich warte, ob Zeit übrig bleibt. Es wird nicht umgesetzt, wenn ich gucke, wann ich Zeit habe, wann was übrig bleibt. Und einen Teil seiner Zeit verbindlich für das Reich Gottes, hier zum Beispiel in der Gemeinde einzusetzen, erfordert Glauben an die Verheißung Gottes, dass er den Rest segnet. Von daher ist die Frage, wo setzt du dich ein für das Reich Gottes? Ja, was ist dein Part? Wo bringst du dich ein? Abel gibt auf Glauben, Kain gibt, was übrig bleibt. Wir haben als Gemeinde, ja, wir kommen ja von Kirchert, wir haben in Kirchert als Tochtergemeinde von Gemmingen begonnen 2005 und haben jetzt als Gemeinde im Oktober mit einem zweiten Gemeindestandort in Eppingen begonnen. Und wir setzen, und das hat vor allem mit dem Zeitpunkt zu tun, damit dieses Prinzip der Erstlingsfrucht um. Ja, wir haben Räumlichkeiten in Kirchert, gehen etwa 150, 160 Leute rein. Und vor Corona war abzusehen, okay, wir werden die Kapazitätsgrenzen der Räumlichkeiten erreichen. Was machen wir? Wir hatten nicht wenige Leute, die aus Eppingen kamen. Eppingen ist, was Gemeinden angeht, recht dünn besiedelt. Wir haben gesagt, wir fangen in Eppingen an. Ja, wir standen da zu einem Zeitpunkt, als wir als Gemeinde im Saft und in der Kraft standen, ja, also wo es richtig gut ging, das Haus war voll. Und haben dann in den ersten Metztagen in der Gemeindeversammlung entschieden, wir fangen in Eppingen an. 8. März war der letzte Gottesdienst, den wir feiern durften. Ja, danach wurde, ich weiß gar nicht, wie lange, Gottesdienste ausgesetzt. Ja. Wir haben dann natürlich alles abgeblasen in Eppingen und haben gesagt, gut, jetzt müssen wir warten, bis Corona vorbei ist. Ja, und dann wird es noch mal ein halbes Jahr gehen, also wenn Corona vorbei ist, bis sich bei uns alles wieder eingestellt hat. Und dann werden wir in Eppingen beginnen. Und letztes Jahr im Frühjahr hatten wir als Älteste alle miteinander den Eindruck, Gott ruft uns und sagt uns, fangt in Eppingen an. Und das zu einem Zeitpunkt, als wir mit 30 Leuten im Gottesdienst saßen. Ja, also weit weg, niemand da war, ja, also keiner gekommen ist. Und da sagt Gott uns, fangt in Eppingen an. Und wir hatten den Eindruck, dass Gott uns da in eine Situation stellt, wie den Gideon. Ja, vorher hatten wir begonnen, wir waren richtig gut unterwegs, ja, und jetzt dezimiert uns Gott, ja, wie den Gideon, seine Herrscher auf 300 Leute, ja, uns auf 30, und dann sagt er, und jetzt fangt an. Ja, damit ihr euch nichts einbildet, ja, sondern ihr seht, dass ich das tue. Und das haben wir gemacht, haben dann die Räumlichkeiten, wir haben uns dort in Eppingen bei der EMK, Evangelisch-Methodistische Kirche, eingemietet. Die haben um 9:30 Gottesdienst, wir fangen dann um 11 an, also eine Viertelstunde geht es in Eppingen dann los. Und haben dann im Oktober begonnen. Momentan ist noch diese Anlaufphase, also wir übertragen das von Kirche, Moderation ist live. Und am 20. März ist dann der erste öffentliche Gottesdienst. Ja, sitzen da jetzt mit 20 Leuten in Eppingen, mit 40, 50 in Kirchhardt und fangen da an, weil wir, als wir in Kirchhardt begonnen haben, und das auch für uns für Eppingen gilt, die Verheißung bekommen haben von Gott, dass er Menschen, die wir nicht kennen und die uns nicht kennen, zu uns schickt, um seines Namens willen. Und das haben wir in Kirchhardt erlebt und erfahren, und da vertrauen wir darauf, dass Gott uns das in Eppingen genauso schenkt. Ja, aber das, da gehört einiges dazu. Und das Interessante war, dass die Widerstände in der Gemeinde oder die Ängste, die da waren, wenn wir jetzt in Eppingen beginnen, ja, dann sehen wir den und den nicht mehr, weil die dann von Eppingen sind. Also der Schmerz war bei der ersten Entscheidung wesentlich größer, wo wir quasi viele waren, ja, dort anzufangen, ja, Leute loszulassen, als dann beim zweiten Mal, als wir dann mit 30 Leuten da saßen. Weil da Gott einfach auch vieles vorbereitet hat. Und es kostet schon was. Aber wir vertrauen, dass Gott seine Verheißungen wahr macht. Und noch ein dritter Aspekt, wo dieses Prinzip der Erstlingsfrucht zum Tragen kommt und eine ganz große Relevanz hat, ist bei diesem Thema der Taufe. Ist eigentlich ein Thema, das bei uns Baptisten fast nicht erwähnenswert sein sollte. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Heilbronn ist, aber ich rede das einfach nur von uns in Kirchhardt. Was die Aussagen der Bibel zur Taufe angeht, ist recht offensichtlich. Ja. Apostelgeschichte wird was zitiert, ja, und da predigt Petrus, und was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten dann den Petrus und die anderen Apostel, was sollen wir tun? Und Petrus sagt ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden, wendet euch Gott zu und lasst euch alle taufen. An einer anderen Stelle, ja, predigt Petrus wieder. Und während er predigt, ja, kommt der Heilige Geist, die Leute kommen zum Glauben, ja, und das sind dann die ersten Heiden, die da zum Glauben kommen. Und dann fragte Petrus, wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. Und er gab Anweisung, ja, sie im Namen von Christus zu taufen. Er gab Anweisung, er hat nicht gefragt, wer hat den Eindruck, dass seine Taufe dran ist. Oder der Missionsbefehl selbst, den Jesus gibt, ja, geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie. Und ich könnte dann auch einige Zeit weitermachen und aufzeigen, dass der Weg immer der gleiche war. Menschen kamen zum Glauben an Jesus und wurden getauft oder ließen sich taufen. Und wir gehen in unseren Gemeinden, wie gesagt, da spreche ich jetzt nur von uns in Kirchhardt, ja, wir gehen mit unseren Gemeinden mit diesem klaren Gebot Jesu um wie kein, nach einiger Zeit. Mal sehen, wann es bei mir dran ist, ja, mal sehen, wann es reinpasst, mal sehen, wann ich mich danach fühle, mal sehen, wann ich soweit bin. Die Frage, wann die Taufe bei dir dran ist, stellt sich nicht. Die stellt sich schlicht und ergreifend nicht, weil die Frage hat Jesus beantwortet. Wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist und bist aufgrund deines Glaubens nicht getauft, dann lässt du dich taufen, Punkt. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Und wir eiern rum, ja, und ich spreche von unserer Gemeinde, von Leuten, ja, Leute, die auch in baptistischen Familien aufgewachsen sind, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, eiern rum und machen ewig rum. Die Frage, wann Taufe dran ist, stellt sich nicht. Und deshalb möchte ich das auch hier so deutlich sagen, und ich mach das bei uns genauso. Wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist und du hast dich aufgrund dieses Glaubens noch nicht taufen lassen, dann ist Taufe dran. Dann geh nach dem Gottesdienst zu den Verantwortlichen der Gemeinde und melde dich zur nächsten Taufe an. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Jetzt sind wir natürlich alle eine Freikirche, ja, und von daher ist alles freiwillig. Und wir können auch nur zu allem einladen. Ja, wir können nur einladen dazu, zu Jesus nachzufolgen. Auch Jesus selbst hat nur eingeladen, gesagt, komm, folge mir nach. Keiner musste. Jeder hatte die Freiheit zu sagen, jawohl, ich bin dabei, oder zu sagen, lass mich in Ruhe. Ja, und wir können auch nur dazu einladen, Gott ernst zu nehmen, seine Zusagen ernst zu nehmen, seine Herausforderungen, ja, die er uns gibt, ernst zu nehmen und ihm das Erste und Beste unseres Lebens zu geben, weil wir wissen, dass der Segen Gottes darauf liegt. Ja, aber wir müssen das nicht tun, kein Mensch muss das tun. Ja, wir haben alle die Freiheit, mit und ohne Jesus zu leben. Eines Tages wird der Zeitpunkt kommen, ja, an dem im Namen Jesu sich jedes Knie vor ihm beugen und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Und gut, wenn wir das in diesem Leben tun und das nicht später notgedrungen bekennen müssen, wenn es zu spät ist. Du wirst reich gesegnet sein und das Leben in Fülle haben, so verspricht es Jesus, wenn du das schon hier tust. Jesus ist Herr. Und wenn er der Herr deines Lebens ist, dann hast du das wahrscheinlich auch, als du ihm dein Leben gegeben hast, genauso bekannt, ja, als du zum Glauben gekommen bist. Jesus, übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Und Jesus sagt, wende dir dieses Prinzip der Erstlingsfrucht an und lass dich herausfordern. Und wenn das dein Ernst ist und du das ehrlich meinst, dann gib ihm nicht nur den Zehnten, wenn er übrig bleibt, ja, dann gib ihm nicht nur deine Zeit, wenn du gerade nichts Besseres vorhast, diene ihm nicht nur, wenn es dich nichts kostet, und warte mit der Taufe nicht, bis es dir genehm ist. Dann setzt du dieses Prinzip der Erstlingsfrucht um und Gott an die erste Stelle. Und ich wünsche uns, dass wir den Mut haben, Gott da zu vertrauen. Und da gehört manches Mal Mut dazu, weil wir nicht wissen, was kommt und wir nicht mehr haben als diese Zusage und das Wort unseres Gottes. Aber Gott ist treu und verlässlich und steht zu dem, was er sagt. Und es gibt nichts Ermutigenderes, als das zu sehen und zu erleben. Amen.